Zunge im Ohr. Der chaotisch und herrlich kontroverse Wohlfühl-Podcast mit Elena und Mathieu Carrière.
Test, Test. Nein, natürlich kein Test. Wir brauchen keinen Test. Wir sind schon Profis. Also, hallo. Wir sind nach langer Zeit mal wieder am Start. Ich hatte ja versprochen, dass, was heißt versprochen, vorausgesagt, dass ein neuer Podcast endlich mal wieder euren Weg, den Weg in eure Ohren finden wird. Und das ist jetzt auch soweit. Mathieu und ich haben uns jetzt dieses Wochenende hingesetzt und dachten uns so, Mensch, es ist ja einiges passiert die letzten Monate und darüber wollten wir uns einfach mal so ein bisschen unterhalten und euch mitnehmen. Hallo Mathieu.
Hallo. Schön, jetzt haben wir eine Pause gehabt von fast 6 Monaten. Ne?
Das kann sein.
Unser letzter war, glaube ich, auf der Terrasse von Vera.
Im August.
Mit dem Baby.
Ja.
Nee, war der
Oktober?
Ja, Oktober.
Stimmt, ja. Oh Gott, ja, das war eine sehr verwirrende Folge, aber war auch schön. Genau, ich habe danach ja noch 2 Folgen mit Jan gemacht, weil ich ja dann auch mit ihm zusammen gewohnt habe und ich auch fand, dass das ein ganz cooler Break sei. Ich hoffe, du bist mir nicht allzu böse, dass ich dich quasi für 2 Folgen einmal ausgeschlossen habe.
Ich bin grundsätzlich kein eifersüchtiger Mensch, aber ich bin jetzt froh, dass die Vorfälle in Portugal dazu geführt haben, dass du jetzt in Paris bist und dass wir jetzt sehr viel Zeit miteinander verbringen, was für mich unheimlich beglückend ist.
Schön, das hast du sehr romantisch gesagt. Also ja, es ist auch wirklich so, dass ich tatsächlich mir erst nach 2 ganzen Wochen, wo ich hier war, also gestern, vorgestern, gemerkt habe, wie krass es ist, dass wir jetzt nach einem Jahr, wo wir nicht gemeinsam in einem Raum sitzen konnten, ohne dass ich mich schlecht gefühlt habe oder dass wir eine Maske auf hatten oder dass ich auf 4 Meter Abstand irgendwie zu dir war oder dass ich nach 2 Stunden irgendwie gesagt habe, okay, irgendwie fühlt sich das komisch an, weil man natürlich immer irgendwo mit diesem Gedanken im Hinterkopf da ist, dass man ja eventuell Corona ins Haus bringen könnte. Und das ist schon krass viel wert, dass wir gerade seit 2 Wochen zusammen wohnen können. Und irgendwie das erste Mal.
Na, wir bleiben trotzdem vorsichtig.
Ja, aber du weißt, was ich meine. Also klar. Ich meine, der Fakt, dass wir irgendwie abends auf dem Sofa liegen können und irgendwie zusammen Netflix gucken können, auf demselben Sofa und nicht 5 Meter Distanz irgendwie oder nicht jeder seinen eigenen Teller desinfizieren muss und mit Handschuhen anfassen muss, bevor der andere was zu essen bekommt. Also das habe ich einfach total unterschätzt, wie wichtig diese kleinen Sachen sind auch. Ja.
Also für mich hat sich nicht viel verändert eigentlich. Gut, manchmal vergesse ich noch meine Maske, aber dann gehe ich sofort zurück.
Du trägst doch auch sogar im Haus die ganze Zeit deine Maske.
Ja, wenn du Fremde mit nach Hause bringst, klar.
Ja, das stimmt. Das passiert ja auch regelmäßig jeden Tag. Nee, ich bin echt sehr, sehr froh, dass wir diese Zeit miteinander verbringen können. Auch unter anderem, weil ich ja eine meiner, ich hasse dieses Wort, ne, Vorsätze 2021, aber eine der Sachen, die ich eingeladen habe in dieses Jahr, war, dass ich mehr Zeit mit dir und meiner Mutter verbringen möchte. Und das hat dann ja die ersten 2 Monate des Jahres nicht so gut geklappt. Eigentlich wolltest du nach Portugal kommen, aber dann hat sich da die Pandemiesituation so krass verschärft, dass wir auf jeden Fall gesagt haben, nö, das wäre jetzt nicht gut, wenn du in das Land kommst mit den höchsten Inzidenzfällen der Welt zu der Zeit.
Nee. Aber ja. Die haben es geschafft. Die haben sich innerhalb von 6 Wochen nicht nur stabilisiert, da ist es jetzt fast auf 0.
Inzidenz?
Ja.
Nein.
Ja, also es waren von
780 oder so waren es, glaube ich.
Ja, aber es ist, wenn du die Kurve anguckst, die ist jetzt wieder auf dem Niveau von letztem August.
Okay.
Das ist erstaunlich.
Ja.
Das ist auch, haben wir drüber gesprochen, das ist halt ein, ja, die Leute sind auf dem Lande, die halten sich an die Regeln und es gibt wenig große Städte.
Ja, nur 2 oder 3 tatsächlich.
Und die haben auch einen scharfen Lockdown gemacht.
Ja.
Hauptsächlich kam der wegen der 300.000 Engländer, die englische Variante mit ins Land gebracht haben. Und da ist es halt explodiert, aber jetzt ist, also da ist Land an sich, in Sicht.
Ja, Also ich muss sagen, ich habe es ja tatsächlich vor lange auch gar nicht mitbekommen, weil ich halt die ganze Zeit in der Natur war und relativ außerhalb des Geschehens. Aber als ich dann nach Lagos kam, war es schon was anderes. Also in einer Stadt zu sein mit einem harten Lockdown, in einer Stadt, die du vor allem nicht kennst, wo du die Sprache nicht kennst, die auch, muss ich tatsächlich sagen, jetzt werden mir vielleicht ein paar Leute schreiben, wie kannst du das nur sagen? Aber ich fand Lagos auch einfach nicht so schön. Es gibt natürlich eine Altstadt, die irgendwie ganz süß ist, so wie bei jeder anderen portugiesischen Stadt, aber ist ja, also die Natur da drumherum ist natürlich was ganz anderes. Also deswegen fahren die Leute dahin, diese riesigen Klippen, es ist irgendwie fast der südlichste Punkt Europas, höchste Klippen der Welt, für Surfer ein Traum, bla bla bla. Ich bin aber weder Surfer noch habe ich ein Auto und deswegen waren wir halt, ja, oder war ich halt stuck in der Stadt an sich. Und das war, glaube ich, für the point being, the time being, nicht so gut.
Wie dann auch das, was passiert ist, bewiesen hat.
Ja, ja, ich hatte dann eine Panikattacke, die erste meines Lebens. Und das hört sich immer noch komisch an, das zu sagen, weil lustigerweise, wenn man das von jemandem hört und das selber noch nie erlebt hat, dann denkt man sich so, das habe ich mir auch gedacht, so, interessant, also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Mir würde das ja nie passieren. Ich bin ja total ausgeglichen. Ich meine, ich habe ja mein Yoga gemacht, ich habe ja meine Meditation gemacht, ich habe ja jeden Tag, bin ich 3 Stunden spazieren gewesen, habe gelesen, habe irgendwie Selbstoptimierungsdrang betrieben, habe gebacken, habe teilweise mit meiner Freundin Sari da gechillt. Also im Außen schien es eigentlich wie das perfekte Leben, was ich mir für den Winter gewünscht habe. Ja, aber das Außen ist dann doch gar nicht mal so relevant wie das Innen für so eine Situation. Und man muss an dieser Stelle auch einmal sagen, wie ich jetzt mittlerweile gelernt habe, ich habe sehr viel darüber gelernt jetzt gefühlt. Die letzten paar Wochen habe mich damit vielleicht auch ein bisschen zu intensiv im Netz auseinandergesetzt. Vielleicht soll man das dann auch lieber nicht machen. Aber vor allem habe ich mit Menschen gesprochen so und auch mit Leuten, die mir Feedback gegeben haben, gerade auch in sozialen Medien. Und das war sehr aufschlussreich, sehr interessant und dann ja, kam ja auch vermehrt die Nachfrage, dass wir vielleicht diese Thema hier ein bisschen ansprechen, weil ich finde es eigentlich ganz schön, auf diese Art und Weise vielleicht auch mal den leider vielen jungen Menschen da draußen, auch in meinem Alter, die gerade sowas erleben, gerade seit der Pandemie vermehrt, auch Tipps auf den Weg zu geben, weil man einfach in so einer Situation nicht weiß, was man machen soll, gerade wenn es das erste Mal ist.
Panik kommt vom, ja, unter anderem vom Gott Pan, ja. Der war der Gott der Ekstase, des Chaos, des, auch des Erstarrens und des Alkohols. Ah. Panik ist halt ein Zustand, der eine extreme Reaktion auf Angst ist. Mhm. Panik bedeutet halt, dass du wirklich außer dir bist. Mhm. Und
das beschreibt es ganz gut, außer dir, also außerhalb von dir selbst. Du hast keine Kontrolle.
Ja, du hast überhaupt keine Kontrolle mehr. Du hast auch keine Kontrolle mehr auf das, was in dir selbst vorgeht. Und das ist ein positives Feedback, ja. Je stärker die Panik, desto stärker wird sie.
Weil du hast dann Angst auch vor der Panik.
Natürlich hat man Angst vor der Panik, dass sie nicht weggeht und dass sie weiter. Das ist gefährlich. Die Leute kriegten früher Panik, wenn sie plötzlich einen Tiger vor sich stehen sahen. Ja. Mhm.
Wobei man ja auch sagen muss, dass Angst und Panik nichts Schlechtes für unseren Körper ist, sondern eine ganz rudimentäre und ja ein wie sagt man, evolutionäres Gut des Gehirns, um uns halt zu schützen, wie du schon sagst, vor Situationen, die besonderen Fokus und Adrenalin abverlangt haben, so wie wenn du vor einem Bären stehst. So, was machst du? Läufst du jetzt weg oder konfrontierst du ihn? Ja. Und das hat natürlich unsere Vorfahren geschützt und jetzt
schützt uns auch noch.
Ja, gut.
Wenn wir nachts im Dunkeln auf die Straße gehen, sind wir auch ängstlich und werden dadurch aufmerksamer, weil Angst produziert eben Adrenalinausstoß, das heißt, der Körper ist
Fokus.
Nein, ist einfach in Hochspannung, damit er auf jede mögliche Art reagieren kann. Hm. Die Muskeln kriegen mehr Energie, der Herzschlag steigt an. Nur wenn du dann, wenn die Angst stärker wird und wenn sie vor allem keinen natürlichen Grund hat, wie Dunkelheit oder ein Tiger, dann kann sie in Panik umschlagen, weil die Panik ist eben, das ist deine unbewussten Ängste, die dann hochkommen.
Ja, da sind wir wieder beim wunderschönen Thema Unterbewusstsein. Ja.
Weil man eben, wenn du Angst vorm Tiger hast, dann bringt es dich dazu, wegzulaufen. Und dann geht die Angst weg. Aber wenn zum Beispiel du in einer Situation bist, in einer fremden Stadt, wo du die Sprache nicht sprichst, wo du zwar dein Yoga machst, aber wo dein Unbewusstes verloren ist und nicht weiß, was es machen soll, dann kommen diese unbewussten Impulse, die sich dann, ohne dass du es merkst, nicht gewarnt wirst durch Angst oder Ängstlichkeit, überwältigen dich dann. Und es war schrecklich von dir zu hören, wie das passiert ist.
Hattest du schon mal eine Panikattacke?
In Albträumen manchmal. Aber zum Glück, toi toi toi, ich glaube nicht.
Knock on wood, ich habe gerade vorbildlich aufs Holz geklopft. Glaubst du nicht?
Ich kann mich an keine Panikattacke erinnern. Doch, manchmal, wenn ich glaube, mein Handy verloren zu haben.
Boom, okay, dann. Diese mini kleinen Herzsprünge. Das habe ich aber auch regelmäßig. Ich bin auch so ein Honk, auch hier gerade, wenn ich in Paris rumlaufe. Ich hatte letztens eine Tüte mit Einkauf und meine Tasche, meine Jackentasche war zu, wie sagt man, zu locker. Also der Knopf war locker und deswegen wollte ich da mein Handy nicht reintun, aus Angst, dass mir das da jemand rausklaut. Und dann habe ich das Handy in die Einkaufstüte getan und dann nach 10 Minuten rumlaufen, wollte ich nach dem Weg gucken, habe in meine Tasche gegriffen und hatte kurzen Schock und war so, nein, mein Handy ist weg. Und dann hatte ich es natürlich genau dahin getan, wo es mir nicht geklaut werden
kann. Oder du musst einen Flug kriegen, springst aus dem Auto, läufst zum Gate und merkst, dass du deinen Computer im Taxi vergessen hast. Panik, Panik, Panik. Und du hast keine Taxiquittung.
Schutz, was machst du? Wen rufst du an?
Ja, es ist eben egal, was du machst. Die Panik erzählt dir auch, dass es keine Lösung gibt.
Ja, oh, ich habe letztens einen sehr, oh ja, super, simpel, aber schönen Satz gelesen von einer auch geschätzten Instagram-Kollegin, Hannah Namaste. Sie hat einfach nur geschrieben, your anxiety is lying to you. It is. Weil du natürlich in den meisten Fällen, wir reden hier nicht über Situationen, wo du wirklich aktiv mit einer bedrohlichen Situation konfrontiert wirst. Zum Beispiel, du wirst beklaut oder du wirst irgendwie bedrängt, bedroht, ne? Aktiv bedroht. Sondern wirklich von einer Situation, in der eigentlich vermeintlich im Außen echt alles okay ist. Ich meine, ich war gesund. Ich war sicher, ich hatte ein Dach über dem Kopf. Meine äußerlichen...
Dachtest du? Das bringt mich darauf. Du dachtest, dass du ein Dach über dem Kopf hast, aber es war nicht dein Dach und du kanntest es nicht.
Genau,
und
aber ich meine, die äußerlichen Umstände waren ja für meine Sicherheit gegeben. Ja. Die äußerlichen Grundbedürfnisse, wie, keine Ahnung, schlafen, essen, trinken, ein Dach über dem Kopf haben... rumlaufen, Natur ist schön, Yoga machen, das war ja alles da.
Ja, jetzt erzähl mal, wie du reagiert hast.
Gut, also ich wollte das auch eigentlich so ein bisschen chronologisch aufbauen in der Hinsicht, dass vielleicht ja einige Leute gar nicht wissen, dass sie Panikattacken haben, weil sie vielleicht gar nicht verstehen, wie sich das anfühlt. Also es ist so gewesen, dass ich, eine der Ursachen ist natürlich, dass ich nicht auf meinen Körper gehört habe. Da kann ich auch direkt sagen, das ist eins meiner größten Learnings, die ich in den letzten 2 Wochen seitdem gemacht habe. Mal wieder viel zu wenig auf meinen Körper und viel zu doll auf meinen Kopf gehört. Das werden die Overthinker unter euch verstehen, denn es ist so, dass unser Körper uns ja quasi immer schon sehr viel früher sagt, was los ist, bevor unser Kopf es eigentlich weiß. Das ist so, unser Körper und unsere Intuitionen sind einfach schlauer, das ist mittlerweile neurologisch auch mehrfach belegt. Und natürlich ist aber das Zusammenspiel von dem Körper und dem Gehirn sehr, sehr wichtig. Nur leider ist tatsächlich unser Gehirn langsam. Also man denkt es nicht, aber unser Körper versteht die Dinge, versucht sie uns mitzuteilen, aber unser Gehirn verrationalisiert... Entschuldigung, ja, meine ich ja. Langsam, ich meine nicht das Organ Gehirn, sondern unser Bewusstsein ist langsam und versteht die Dinge erst sehr, sehr spät. Und wenn es sie versteht, dann kann es sie halt auch mal in eine ganz schöne andere Richtung... wie sagt
man, biegen. Falsch interpretieren,
genau.
Kann. die Signale, die uns der Körper sendet,
falsch interpretieren
oder unterdrücken.
Wenn man es will, genau. Und bei mir war es beides. Also ich glaube, ich habe es vor allem unterdrückt. Ich habe seit Tag 1 in Lagos hatte ich schon ein komisches Gefühl. Mhm. Das weiß ich halt im Nachhinein natürlich besonders. Und ich habe mir das natürlich, klar, so wie ich halt bin, extrem verrationalisiert. Ich dachte, ach Mensch, das Wetter ist gerade scheiße, hat die ersten 10 Tage halt nur geregnet da. Als ich da war, Mensch, der Lockdown ist halt natürlich nicht so schön. Ich bin in der Stadt, ich bin weg aus einem wunderschönen...
Du bist verfolgt worden auf der Straße.
Ja, wir hatten meine Freundin Sari und ich hatten am zweiten Tag ein nicht so schönes Erlebnis direkt, was auch sehr viel Adrenalin in unserem Körper ausgestoßen hat. Und zwar über einen längeren Zeitraum von 20 Minuten sogar, weil uns ein betrunkener Portugiese auf der Straße verfolgt hat in seinem Auto und uns gefilmt hat, weil wir auf der Straße keine Maske getragen haben, was auch nicht Pflicht ist in Portugal. Oder ich wusste eh gar nicht, was Pflicht ist und was nicht, weil ich ja bis dato 2 Monate in der Natur gewesen bin, auf dem Land. Aber Sari wusste das eben auch nicht und der Typ hat uns halt verfolgt und uns halt angemuckt, warum wir überhaupt auf der Straße seien. Das war ein klassischer Fall von, ja, also betrunken auf jeden Fall, aber auch sehr, sehr frustrierter Person.
Aggressiv.
Die, ja, aggressiv, aber warum? Weil der, wussten wir natürlich auch, hat ja auch seine Vorgeschichte. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der entweder seinen Job oder sogar einen Angehörigen durch Corona verloren hat. Durch diese ganzen Touristen, die ja kamen im Dezember, ne? Die Deutschen, die Engländer, die, was weiß ich, Amis. Obwohl bei den Amis weniger, aber die Franzosen...
Ich darüber nach, ob der eine schwere Kindheit hatte.
Naja, doch. Erstmal husten und dann reden. Du darfst husten. Das ist okay. Rauchen verursacht Husten. Causa-Effekt halt. Nee, natürlich denken wir nicht direkt in dem Moment, ach, der Arme, der hatte ja eine schlechte, schwierige Kindheit. Aber uns war schon klar danach, dass das alles auch einen Grund hat. Und wir wollten deswegen auch natürlich respektvoll den Landsleuten gegenüber sein und haben ab dem Moment auch tatsächlich dann am Wochenende nicht mehr auf den Straßen gechillt. Ja, auf jeden Fall habe ich dann auch die Polizei gerufen und so. Das war alles irgendwie auch nicht so schön. Und dann hat sich das dann halt über die Wochen aufgebaut. Ich sage aufgebaut, weil ich es natürlich unterdrückt habe. Ich habe mir selber irrationale Challenges gesetzt. Ich hatte halt nichts zu tun. Ich war in einem sehr, ich würde sagen, kühlen Apartment. Also was heißt Apartment? Einem kleinen Airbnb halt, was ich mir gemietet hatte. Und weißt du, was das Verrückteste daran ist? Ich habe mich super einsam gefühlt. Super einsam. Nur leider ist heutzutage, sich einsam zu fühlen in der heutigen Gesellschaft, echt ein Zeichen von Schwäche, was total Bullshit ist, weil wir Menschen brauchen einander, wir brauchen andere Menschen, so, zu denen wir connecten können, mit denen wir uns austauschen können, weil wir ja sonst die ganze Zeit nur in unserem eigenen Kopf gefangen sind. Und das ist furchtbar. Nichts Furchtbares als das. Und ja, ich weiß, ich habe auch lange gesagt, ach, ich muss irgendwie allein in die Natur 3-4 Monate. Ja, ich weiß es jetzt besser. Ist okay, Mama. Meine Mutter hat mir tatsächlich auch schon Wochen vorher gesagt, sag mal, ist es vielleicht nicht Zeit für dich, nach Hause zu kommen? Und ich dachte so, nein, komm, ich habe mir das jetzt ausgesucht, ich muss das durchziehen. Das war mein Kopf talking. Und mein Bauch hat die ganze Zeit gesagt, du willst hier nicht sein. Du willst nicht alleine sein, du willst zu deiner Familie, go home. Ja, ich war auf jeden Fall einsam, habe das nicht wirklich verstehen wollen, weil ich mir dachte, gut, ich habe mir das ja ausgesucht. Und weil ich vor allem auch der Meinung war, durch meinen, ja, ich sag jetzt mal, die letzten 4 Jahre Job, wo ich immer alleine rumgereist bin und immer mal wieder 2 Wochen hier da alleine und wirklich auch in komplett anderen Ländern, also sei es in Thailand, Amerika oder sonst wo war, und das ja auch immer okay war. Und was ich halt verstehen musste, schmerzlich durch diese Erfahrung ist, es ist okay, wenn sich Dinge fucking nochmal verändern. Für mich ist es jetzt einfach anscheinend gerade nicht okay und nicht gesund, alleine zu sein und auch nicht irgendwo zu sein, wo nicht mein Zuhause ist. Und das habe ich irgendwie, mein Ego wollte sich das absolut nicht eingestehen und ich wollte einfach durchziehen. So. Deswegen auch die viel zu harten Yoga-Sessions, jeden Tag extrem doll spazieren gegangen. Das war alles kein Self-Care mehr, das war fast eine Self-Mutilation. Naja, wie dem auch sei, hat es sich dann entpuppt in eine nicht so schöne insgesamte Erfahrung.
Tut mir leid, ich glaube, ich habe jetzt kapiert, warum ich gehustet habe, denn du hast mir vor ein paar Tagen gesagt, dass man Weintrauben sind zwar gut, auch gegen den Coronavirus, vor allem dunkle, aber man sollte sie mit Kernen kaufen.
Ja.
Und ich habe in den letzten 6 Monaten immer nur Kernlose gekauft, weil es einfach einfacher ist. Hm. Und diese habe ich jetzt heute gekauft mit Kern, weil ich nicht gedacht habe.
Extra, weil ich dir das gesagt habe.
Und jetzt habe ich davon ein paar gegessen. Und diese kleinen Kerne habe ich wahrscheinlich nicht genug gekaut. Und das hat den Husten ausgelöst, mit ausgelöst.
Organismus nicht mehr dran gewöhnt. Ja, das ist tatsächlich eine kleine Side Note. Also nie, wenn man ein Obst kauft, dann immer mit Kern. Wenn es Kerne hat, dann mit Kern, weil die anderen sind halt modifiziert und therefore processed. Das sind quasi genmanipulierte Früchte, die ohne Kerne dann irgendwie...
Man lernt nie aus.
So ist es, so ist es. Das habe ich von Caudalie gelernt, interessanterweise. Die benutzen ja nur Kerne von Trauben. Naja, however... habe ich dann an dem besagten Mittwoch schon morgens, also das kann auch ein Indiz sein, wenn man schon aufwacht, und ich habe das nie, ja, ich habe echt einen sehr, sehr guten Schlaf. Also knock on wood, toi, 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 ich bin echt zum Glück niemand, der jemals Schlafprobleme hatte. Und wenn man noch nie Schlafprobleme hatte, dann weiß man auch gar nicht, was für ein Luxus das ist, einfach durchschlafen zu können. Man hört von so vielen Leuten, dass sie echt Schlafprobleme haben, und das ist mir zum Glück davon noch nie widerfahren. So, und dann bin ich aufgewacht und ich habe mich direkt morgens scheiße gefühlt. Und das ist auch sehr selten bei mir, weil ich meistens mich sehr auf den Tag freue, was auch immer an dem Tag geplant oder nicht geplant ist. Und ich hatte eine Enge in der Brust, mein Herz hat unregelmäßig geschlagen, zumindest dachte ich das. Und ich habe mich ganz, ganz komisch gefühlt. Also einfach ein mulmiges Körpergefühl, Gemüt, einfach alles war irgendwie weird. Und ich bin dann so durch den Tag navigiert und bin dann irgendwann nachmittags in so eine Bio-Apotheke und habe halt gefragt, was für Herzrasen gut ist. Und dann haben die mir halt so Lavendelzeugs gegeben und so Rescue-Tropfen. Und ich bin ja ein Kind, ich bin ja mit Homöopathie aufgewachsen und Placebo, ne? Also bei mir funktioniert sowas auch eigentlich immer echt gut. Hab dann so ein bisschen sowas, so ein paar Kamillen-Rescue-Tropfen zu mir genommen. Und ja, dann der Abend ging dann irgendwie so weiter und dann war ich mit Sari und ihrer Freundin bei mir, die auch da jetzt bis April aus Berlin hingezogen ist, quasi um da von da aus remote zu arbeiten. Und wir haben Curry gegessen und alles schien okay, bis die Mädels dann gegangen sind. Ich habe das natürlich halt dann unterdrückt, dieses Gefühl, die ganze Zeit, und habe halt dann irgendwie gegessen, mit denen gechillt. Die beiden haben Vino getrunken, wie das halt so abläuft bei Girls, in einem Girls-Abend. Und dann waren sie weg und dann habe ich noch ein bisschen Podcast gehört, habe noch den Abwasch gemacht, habe mich ins Bett gelegt, war schon relativ spät, 1.30 Uhr Augen zugemacht und plötzlich kam es halt mit voller Wucht. Und ich war erstmal, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, es ist wie so eine Welle an Schmerz, die von der Brust aus sich ausbreitet im Körper, und wie du schon sagst, man hat keine Kontrolle mehr über seine inneren, über seine innere Welt, über seinen Tempel. Man weiß nicht, was abgeht. Ich hatte kein Gefühl mehr zu Raum und Zeit und meinem Körper. Das war, glaube ich, das Unangenehmste, weil ich konnte quasi nicht mehr richtig greifen, wo ich im Raum bin, also im Space. Verstehst du? Also es war ein ganz komisches Körpergefühl. Ich habe mich expanded, aber auch zu klein gefühlt. Es war irgendwie ganz, ganz, ganz komisch. Naja, dann bin ich aufgesprungen, habe erstmal versucht, ein bisschen rumzulaufen, durchzuatmen, so intuitiv mich zu bewegen, und dann habe ich Sari angerufen, die zum Glück noch wach war. Dann bin ich zu ihr gegangen und dann irgendwie durch diese Nacht gegangen. Ich werde jetzt auch gar nicht zu ins Detail gehen, war auf jeden Fall irgendwie auch nicht schön. Hab dann irgendwann schlafen können und ich sag wirklich, wie es ist, das Einzige, was mir geholfen hat, endlich einschlafen zu können. Und obwohl ich neben ihr lag, hatte ich immer noch ganz, ganz scheiß Gefühle. Obwohl es natürlich sehr geholfen hat, dass jemand da war, den man kennt und den man berühren kann, um auch einen Bezug zur Realität zu haben in dem Moment.
Den man mag.
Ja, den man mag natürlich, preferably. Das Einzige, was geholfen hat, war, sich dem einfach gegenüber, auszuliefern, ja. Surrender, how do you say surrender?
Ausliefern. Hingeben.
Hingeben, genau. Ich musste mich dem einfach hingeben. Und einfach akzeptieren, dass es da ist. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste, weil man versucht, es wegzuatmen. Man versucht, Zählmeditation zu machen. Man versucht, Dinge aufzuzählen, die man sieht. Das sind auch die Tipps, die ich später vielleicht noch mit auf den Weg geben werde, die ich von vielen von euch auch bekommen habe. Das sind auch alles, glaube ich, sehr, sehr gute Tipps, wenn man solche Erfahrungen auch öfters hat. Aber das Einzige, was wirklich mich dann irgendwann endlich in den Schlaf getrieben hat, war einfach zu akzeptieren, dass es da ist. Und dass es auch gerade jetzt da bleiben wird. Und ja, dann ging das zum Glück irgendwann. ja, und die Tage danach sind dann auch irgendwie nicht mehr so interessant. Also da ging es eigentlich wirklich nur darum, da habe ich dich morgens direkt angerufen und habe halt dir das erzählt und gesagt, dass ich echt gerade nicht weiter weiß und mich echt unwohl fühle an dem Ort, wo ich war. Und dann hast du halt gesagt, gut, dann besorgst du dir jetzt einen Corona-Test, einen negativen. Und nach 24 Stunden, wenn das Testergebnis kommt, fliegst du direkt hierhin, weil aus Portugal die Flüge relativ nah sind bei Paris und Hamburg extrem lange gedauert hätte. So, und die Flüge da ja auch gestrichen sind, viele. Und seitdem, muss ich sagen, habe ich eine Woche oder so gebraucht, um anzukommen, um mich zu setteln, um zu verstehen, dass mein Körper musste quasi verstehen, dass ich in Sicherheit bin. Aber jetzt geht's mir echt besser denn je und ich habe irgendwie echt das Gefühl, das sind mit die schönsten Wochen, die ich über den ganzen Winter hatte, einfach weil ich hier zu Hause bin, wir viel Zeit miteinander verbringen und ich mir auch selber über die 2 Wochen beigebracht habe, alles kann, nichts muss. Ich muss nichts tun, ich muss nicht sein, ich muss nichts erreichen, ich muss niemand anderes sein, ich muss einfach nur sein. Und irgendwann sterben und Steuern zahlen. Das ist ja, das goes without saying. In der anderen Reihenfolge, ja. Na, obwohl Erbschaftssteuer finde ich auch immer nochmal so ein Thema. Das ist ein
relativ einziger Aspekt, der gut ist am Tod. Ja, man braucht keine Steuern mehr zu zahlen.
Ja,
aber
das ist wundervoll. So war das.
Du hattest dir, wie du vorhin schon sagtest, scheinbar eben ja, zu viele Aufgaben gestellt, die du alle meistern wolltest.
Druck.
Panik ist auch eine Form von Zusammenbruch.
Natürlich, der Körper signalisiert dir.
Von einem Kartenhaus, was man sich wahrscheinlich eben auf einem relativ unsicheren Unterbau gebastelt hat.
Ja, das ist eine schöne Metapher.
Also Panik ist tatsächlich mit Horror und Entsetzen das Unangenehmste, was es gibt.
Ich wünsche es auch echt keinem. Also es ist auch so ein unerklärliches Gefühl, weil du kannst halt in dem Moment nichts machen und es kommt teilweise in den echt entspanntesten und weirdesten Situationen. Also das ist ja auch das Krasse.
Es hat aber dann auch noch Nachbeben gegeben, nicht?
Genau, das ist eine der Sachen, die tatsächlich mir auch meine Schwester, deine andere Tochter, die ja leider auch sehr viel mit sowas in ihrem Leben schon zu kämpfen hatte, gesagt hat, es ist total normal, dass quasi dein Körper die Tage danach, also es gibt ja 2 Nervous System. Es gibt das Parasympathikus und das Sympathikus. Und das Parasympathische ist das, was dafür zuständig ist, dass du quasi gestresst bist oder auf Adrenalin bist und dich halt quasi so ein bisschen pusht. Jetzt für ganz für Laien erklärt. Und das ist halt die Tage danach immer noch sehr aktiv, weil das halt ein Major-Ereignis ist für dein nervöses System, was ja komplett einmal zusammenbricht.
Das erinnert sich
vor allem. Und was auch vielleicht an dieser Stelle interessant ist, zu zitieren aus einem meiner Bücher, die ich auch auf jeden Fall hier zu diesem Thema nochmal, wenn ihr das lesen wollt, empfehlen werde. Everything is Fucked, A Book About Hope von Mark Manson. Das ist derselbe, der auch die subtile Kunst des Draufscheißens geschrieben hat. Gibt's auf Deutsch und Englisch. Besorgt euch das. Er sagt halt auch, dass also im Endeffekt das Gehirn erinnert sich nur, also hauptsächlich an negative Erfahrungen. Das liegt daran, dass unser Gehirn von der Evolution her so ausgelegt ist, dafür ausgelegt ist, negative Erfahrungen zu suchen, sie zu verinnerlichen, um uns dann vor zukünftigen negativen Ereignissen zu schützen.
Schneller warnen zu können.
Dankeschön. Besser erklärt, besser formuliert. Es braucht, wenn du eine negative Erfahrung mit einer Person hast, braucht es 5 positive Erfahrungen, um diese wieder aufzuwiegen.
Du kennst es auch aus deinem Geschäft, ja? Wenn du irgendein Posting machst und 100 positive Meldungen dazu kriegst,
ja,
aber eine
negative. Na klar.
Erinnerst du dich nur an die
Na klar.
Negative.
Es ist ja genau wie bei der Presse. Also wenn Presse würde niemals die 10 guten Dinge, die am Tag passiert sind, in der Virologie oder in Impfsituationen in Afrika oder sowas schildern. Mhm. Aber einmal eine Sache, die scheiße ist, zu AstraZeneca zu sagen, das löst dann natürlich einen weltweiten Konflikt aus.
Genau. Gute das Nachrichten interessieren keine Sau.
Interessieren niemanden. Und genauso wenig das interessieren sie das parasympathische Nervensystem.
Genau.
Ja, AstraZeneca schön mit dem parasympathischen Nervensystem zu vergleichen.
Das stimmt, aber du hast recht.
Super.
hier in Frankreich wollen sich jetzt die meisten Krankenpfleger nicht impfen lassen.
Ja, das ist so absurd.
Weil sie sagen, AstraZeneca hat große Nebeneffekte. Ja,
ja, super.
Aber die Zahlen sind natürlich...
Aber jeder raucht trotzdem in Frankreich.
Ja, natürlich.
Hauptsache, da gibt es gar keine Nebeneffekte.
Gehen zu Hunderttausende in die Parks ohne Maske.
Ja, ja, ja. Die sind so ein kontroverses Volk. Das ist so witzig. But we love them also. Nein, ich meinte nur, es ist total normal, dass du die Tage danach dich noch on edge fühlst, weil dein Körper muss erstmal realisieren, dass er sicher ist. Und
das ist wie eine Wunde.
Ja,
Tut ja auch noch Tage danach weh.
Ja, ja.
Auch das Unbewusste ist ja, hat ja ein Erdbeben gehabt. Ja.
Genau, Alice meinte, das tiefste Teil deines unterbewussten Gehirns ist am Überdenken und Überreagieren. Ja. So you're overthinking with your subconscious, ja. Was sehr, sehr anstrengend ist. Ja, aber es hat mich...
Und da das Unbewusste auch das Wort Nein nicht kennt oder das Wort Stopp nicht kennt, kannst du es auch mit... Und das Unterbewusstsein hat natürlich viel mehr Kraft und Willen als das Bewusstsein. Das Bewusstsein ist nur ein Korken im Ozean.
Ja, ja, das
und das dauert halt, das dauert halt. Aber du hast das Richtige getan. Ich bin dir sehr dankbar, dass du gekommen bist. Obwohl es nicht einfach war, diesen Test zu kriegen, musstet ihr rausfinden, wo überhaupt getestet wird.
War natürlich auch zwecks Entspannung und das Nervensystem wieder ein bisschen runterfahren auch nicht förderlich. Aber ich muss sagen, es hat mich wenigstens aus meinem Kopf rausgebracht, etwas erledigen zu müssen.
Ja.
Etwas tun zu müssen, was Sinn macht für mich für die nächsten Tage.
Und zielorientiert ist.
Zielorientiert und nicht einfach irgendwie aufwachen und meine ganzen viel zu verhärteten, druckvollen Routinen durchzuziehen, nur weil ich einfach gerade de facto nichts zu tun habe.
Ja.
Und interessanterweise habe ich das erzählt, ich hoffe, ich darf das jetzt erzählen, ich sage auch einfach ihren Namen nicht, meine beste Freundin, die jetzt in Amsterdam wohnt, die hatte das Anfang letzten Jahres auch, Anfang der Corona-Pandemie. Und ich weiß noch, dass sie mich angerufen hatte damals. Sie hatte ein bisschen was getrunken. Und wenn sie trinkt, wenn sie viel trinkt, dann schreibt sie auch immer relativ emotional und wird dann auch immer ziemlich emotional und so. Und am Tag danach, wenn man sie dann drauf anspricht, sagt sie dann immer so, nee, alles gut, ich habe nur ein bisschen zu viel gesoffen. So, alles gut, alles nicht so schlimm. Ja, haben wir auch schon mal drüber geredet. Das ist auch eine Methode der Verdrängung teilweise. So. Und sie hat mich damals angerufen oder mir geschrieben in einem etwas betüdelten Zustand, sagen wir es mal so. Und hat mir erzählt, dass sie halt teilweise Atemnot hatte über ein paar Tage und sie irgendwie so viel zu schnell geatmet hat und ihr Herz geschlagen hat und sie nachts irgendwie das Gefühl hatte, sie stirbt. So. Und
ich das Ding sagen, ist... Atemnot erzeugt sofort,
Hyperventilierung.
Todesangst.
Ja. Und sie war halt, wie gesagt, ein bisschen betüdelt und dann habe ich sie nochmal angerufen, als sie dann nüchtern war am Tag danach und dann meinte sie, nee, alles gut. Sie hat das so abgetan. Und als wir dann letztens gesprochen haben, meinte sie, ja, Ellen, erinnerst du dich an letztes Jahr? Ich hatte eine sehr, sehr ähnliche Sache und das hatte bei mir den Ursprung, oder bei ihr den Ursprung, dass sie damals Political Science studiert hat mit 21. Ich meine, die Frau ist jetzt 22 und hat schon ihren Bachelor in Political Science und ist jetzt Programmer. I mean, she's fucking programming. Gut, dass wenigstens die Leute um uns herum smart sind. Finde ich top. Sie wird irgendwann mal eine App bauen.
Aber hat auch Panikattacken.
So
viel von sich selbst worden.
So ist es.
Die Freundin von dir hat immer...
Immer.
Ich erinnere mich noch, die hat immer bitterlich geweint, wenn sie nur eine 1 geschrieben hat und es keine 1 plus war.
Ja, Leistungsdruck, Leute.
Leistungsdruck.
Und da wären wir auch bei einem der Themen, die ihr, also ZuhörerInnen, mir geschrieben habt. Das ist nicht nur der Leistungsdruck, sondern der generelle Druck, der gesellschaftlich auf uns lastet. Ich meine, ich könnte ein Buch darüber schreiben, wahrscheinlich nicht so schön geschrieben, aber ich könnte es trotzdem tun, wie viel Druck gesellschaftlich auf uns lastet. In welchen unterschiedlichen Gebieten
gut aussehen, dünn sein, Leistung bringen, Konkurrenz, besser sein als die anderen, die Wünsche der anderen zu erfüllen, das ist...
Ja, aber es kommt auch in den kleinsten Dingen.
Ja.
In den kleinsten Dingen. Ich meine, gerade hier in Paris merkst du es, ich habe noch nicht eine Person gesehen, die mit Jogginghose auf der Straße war. Weißt du, was das für mich für ein Druck ist? Ich gehe nur in Jogginghose seit einem Jahr. Was soll ich denn hier machen? Ich war literally letztens in so einem kleinen Second-Hand-Boutique und habe mir eine normale Hose gekauft. Einfach nur, weil ich mich weird gefühlt habe, dass ich quasi nur Chillerhosen hier anhabe. Also da wären wir wieder beim Thema Leistungsdruck. Nee, und diese Freundin von mir, genauso wie ich, wir sind halt Menschen, die sich selber, die selber extrem viel von sich erwarten. Und das ist halt auch ein ganz, ganz wichtiges Learning für mich und für uns und für sie hoffentlich natürlich in Umkehrschluss auch und für euch hoffentlich auch, dass man einfach diesen Druck sich nehmen muss und nicht auf der Ebene, dass man nicht mehr ehrgeizig sein soll oder so, gar nicht, sondern einfach nur zu verstehen, wo sind meine Grenzen, was ist gerade im Rahmen des Möglichen und zu akzeptieren, wir sind gerade in der Pandemie. Diese Pandemie verlangt emotional so viel von unserer Generation ab. Ich meine, ihr habt es, du und deine Partnerin, gleichaltrige, 70-jährige Partnerin, habt es letztens gesagt. Für die älteren Leute hat sich deren Leben nicht so krass verändert, außer dass die Kinder halt nicht mehr so oft vorbeikommen können oder die Enkelkinder. Aber rein von dem Bewegungsradius chillst du ja auch genauso deine Basis
wie davor. Ich habe auch schon mit 19 lieber zu Hause gesessen, als tanzen zu gehen. Mhm. Also, ich bin sehr zufrieden. Ich bin hier sehr zufrieden. Für mich hat sich auch während der Pandemie wenig geändert.
Meine ich ja. Aber für uns, für unsere Generation, klar, vor allem, boah, mir tun auch so, haben wir wahrscheinlich auch schon 100 Mal drüber geredet, letztes Jahr, mir tun die ganzen jungen Leute so leid, die jetzt gerade einfach, also noch jünger als ich, die einfach gerade nicht ihre ganzen Social Connections haben können. Naja, aber let's get back to the topic. Ich habe wirklich viele Tipps bekommen und ich würde davon jetzt einfach mal gerne ein paar loswerden. Und Mathieu kann ja einfach mal sagen, was er dazu denkt. Also es kann sehr gut passieren, dass es in ruhigen Momenten kommt, wenn man entspannt und empfänglich ist. Ne? Triggern könnten auch Überforderungen oder Eltern so Situationen sein, in denen man gestresst ist. Aber oft kommt es natürlich auch wirklich in einsamen Momenten. Bei vielen Leuten passiert es nachts, wenn man sich quasi entspannt. Wenn es akut ist, sind natürlich Atmen ist eh immer das Wichtigste. Breathing, you know, makes you realize you're alive and you're here. Und dann habe ich von vielen Leuten ähnliches Feedback bekommen. 5 Dinge aufzählen, die man sieht. 4 Dinge aufzählen, die man, weiß nicht, hört. 3 Dinge aufzählen, die man riecht und so weiter, um quasi wieder in seinen Körper zu kommen.
Oder überhaupt riechen, sich einen fließenden Bach angucken. Das heißt, die Sinnesorgane aktivieren.
Ja, der fließende Bach, den kann sich natürlich auch nachts in einer Panikattacke.
Genügt, wenn du Wasser an den Arm reißt. Ja, okay. Also, das ist ein guter Tipp. Das ist ein guter Tipp.
Fantasy.
Du hast mir auch noch von einem Tipp erzählt, der war, dass man.
Bewegung.
Bewegung, ja.
Genau. Den Kreislauf quasi pushen, um seinen Körper zu fühlen und zurück in die Realität zu kommen, dass das auch Sinn macht, dass das Herz schlägt.
Damit der Körper selbst merkt, es gibt dann einen Grund dafür, dass es zu schnell schlägt.
Genau.
Nämlich die muskuläre Arbeit, ja.
Einfach den Kreislauf so richtig doll in Gang bekommen. Richtig. Genau. Aufschreiben, was man fühlt, um aus dem Kopf rauszukommen, ist auch ein gängiger Tipp gewesen, könnte gut funktionieren. Immer dran denken, das hat mir viel geholfen, ich bin gesund, ich bin sicher, mir kann nichts passieren. Weil das ist de facto so, dass eine Panikattacke wird dich nicht krank machen und kann dich auch nicht umbringen. Außer du tust halt selber was in dieser Panikattacke, was dich umbringt. Aber nur die Panikattacke kann dich nicht verletzen.
Es gibt schon noch einen Grund, der auch auslösen kann. Das sind paradoxe Reaktionen auf Drogen oder auf ganz normale Sachen.
Das stimmt.
Zum Beispiel eine Allergie kann eine Panikattacke auslösen.
Ja? Echt, ja?
Du weißt gar nicht, dass du allergisch bist. Und plötzlich, der Körper sagt dir dann, der merkt ja, dass die Allergie kommt und sagt dir, Scheiße, du kannst nichts machen. Und es wird gleich dein ganzer Körper mit roten Puzzeln übersät sein.
Ah,
das
ja,
heißt,
stimmt.
Also paradoxe Reaktionen auf ganz normale Nahrungsmittel kann auch passieren.
Mhm. Da wären wir beim Thema Kaffee, bei mir.
Zum Beispiel.
Ich bin so traurig, Mathieu.
Du trinkst keinen Kaffee mehr?
Nein, weißt du doch, ich trinke doch seit 2 Wochen nur noch Decaf. Es war interessanterweise das Erste, was mein Körper abgelehnt hat morgens.
Ja.
Ich habe erstmal natürlich diese 2 Tage, ich konnte nicht an Kaffee denken, weil es natürlich, wie du schon gesagt hast, ein Amphetamin ist, was das Herz ja tendenziell eher doller schlägen lässt.
Vasokonstriktor, ja.
Ein Vasokonstriktor.
Der damit den Kreislauf eben anregt.
Ja.
Deswegen ist
und das brauchte ich auf gar keinen Fall. Ich brauchte alles, nur nicht das. Also irgendwas, was mich eher runterbringt. An Joint hätte ich noch nicht mal denken können, das hätte meine ganze Situation exponentiell verschlimmert. Früher hätte ich auf jeden Fall gesagt, safe and Joint, aber also vor allem seit der Pandemie, also das war auf jeden Fall gar keine Option. Ich hatte eigentlich quasi auch keine Konsumwahl in dem Moment. Ich war mir selbst einfach ausgeliefert. Muss auch dazu sagen, es ist schon auch besser, nicht zu konsumieren dann in solchen Momenten.
Aber Elena, ein wichtiger Punkt fällt mir jetzt ein, war doch auch, du hattest ja die ersten vier Wochen, ja, wie du sagst, auf dem Lande verbracht, aber immerhin mit Leuten, die den ganzen Tag gesungen, gespielt, getanzt und
gesoffen
haben, ja, und wo du für alle gekocht hast, ja, du warst schon in einer, ja, in einer
aufwühlenden,
hyperaktiven, sozial aktiven Umgebung, ja? Ja, und plötzlich von einem Tag auf den anderen von being the mother of 12 adolescents.
Wir waren alle getestet, wir waren ein Haushalt, muss ich nochmal ganz kurz spezifizieren an dieser Stelle. Ja.
Ihr wart alle getestet, aber trotzdem, du hast jeden Abend für, was weiß ich, 10 Leute gekocht.
Nein, ja, nicht jeden Abend.
Dein Kuchen war ein Dauerbrenner.
Das stimmt.
Ja, ist ja immer noch hier.
Gebe ich
immer
gerne, den Hut setze ich mir gerne auf.
Bitte, bitte macht wieder einen Schokoladenkuchen, der dann tiefgefroren wird.
Mathieu will bitte, jeden bitte, Tag bitte, meinen Ultra Shortbread Snack, mein Chocolate Caramel Bar, der quasi, Mathieu hat seit 2 Wochen so Angst, dass ich jeden Tag wegfahren könnte, wieder nach Hause fahren könnte, dass ich diesen Kuchen jede 2 Tage machen muss. Und ich bin mir sicher, seitdem wir hier sind, haben wir beide 2 Kilo zugenommen. Also seitdem ich hier bin.
Ich glaube nicht. Das ist nur unsere Fantasie. Nein, ich weiß es. Ich weiß es. Ich habe nicht zugenommen.
Gut. Das ist ein Gewissen. Also das
ja, nee, Schokolade macht ja auch nicht dick.
Nö. Hä? Nö. Glaub, nö. Hat ja auch extrem wenig Kalorien pro 100 Milligramm.
Ja, ich bewege mich aber. Komm, nein, du bewegst dich auch. Du gehst bis zu 15 Kilometer pro Tag.
Ich ja, aber du nicht.
Ich springe hier auf der Terrasse rum.
Wow, gut, aber gut. Das sei noch mal so dahingestellt, ob das in gesündester Art und Weise ist.
Also geh noch mal auf die anderen Tipps zurück.
Mit einer Panikattacke umzugehen, Schokolade essen, ist auf jeden Fall ganz oben auf der Liste. Finde ich gut, ist auch ein Antidepressiver tatsächlich. Wegen welchem Stoff, der da drin ist?
Ja, wegen dem Kakao.
Genau, aber was für ein Stoff? Peptin? Nee.
Ich weiß nicht, Peptin, was das ist. Komplett das ist anderes. Halt, das Peptin ist ein Anxiolytikum.
Ah ja.
Schokolade macht glücklich, sagte meine Großmutter immer.
Genau, aber das hat ja einen Grund. Oh
Mann, wir sind ja, so weil da ist in dem Kakaobusch, genau wie das Kokain, ich weiß auch nicht, wie das Molekül heißt, was die Wirkung auslöst. Mhm. Da gibt es nur im Kakaobusch, gibt es auch in anderen, ja, es gibt auch andere. Aber es sind eben Moleküle drin, die...
Die
Serotoninausschüttung anregen. Und
Cashewnüsse auch, by the way.
Ja,
wusstest du das? Ja. Also wir sind auf einem guten Weg. Bananen, Cashewnüsse und Schokolade, damit können wir, glaube ich, hier noch eine Weile lang überwintern. Es hört sich wirklich witzig an und banal, ne? Aber in eine Papiertüte atmen. CO2 wird quasi dadurch gefangen und entspannt dich wieder, wenn du es einatmest. Ha! Habe ich auch als Tipp bekommen. Fand ich richtig witzig. Das ist
eine Gegenmaßnahme zur Hyperventilation.
Habe ich selber noch nicht getestet, Leute. Ja. Also, I can't vouch for it. Aber fände ich ein interessantes Trying.
Ja, ich hatte eine Kollegin, die hat sich immer, wenn sie Angstattacken kriegte, hat sie sich immer eine Papiertüte über den Kopf, eine Plastiktüte über den Kopf gezogen. Stimmt. Das hat dann auch gewirkt. Dann hat sie sich beruhigt.
Krass, ja, siehst du, dann ist es...
Ja, natürlich, Leute bringen sich ja auch um mit CO2, nicht? Das ist ganz schmerzlos. Die setzen sich in ihr Auto, machen die Garagentür zu und machen den Motor an.
Sie setzen sich in ihr Auto und machen die Garagentür zu.
Also umgekehrt. Erst machen sie die Garagentür zu, dann setzen
sie... Sie setzen sich in ihre Garage und machen die Autotür zu.
Ja, und dann das CO2, beruhigt dann, das schläft dich ein, weil es dann zu einem, Sauerstoffmangel im Gehirn führt und dann schlafen die Zellen ein.
Selbstmord-Tipp des Tages. Super. Weiter geht's. How to get over something like this. Immer dran denken, dass es vorübergeht. Das ist eine normale Reaktion auf das, was gerade passiert. Wir haben einfach ein kollektives Trauma und es zeigt sich momentan mehr denn je. Das ist einfach so. Auch auf der astrologischen Ebene. Ich weiß, da bist du nicht so intuit, aber da bin ich auf... Ich und für alle Interessierten da draußen, wir sind gerade auf einem kollektiven Trauma, auf einer kollektiven Traumata-Welle unterwegs und jeder, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, dass ihr das alles dummsinnig findet, was Astrologie und Energie und Spiritualität angeht, aber jeder fühlt es gerade. Jeder, mit dem ich spreche, selbst die ausgeglichensten, entspanntesten Leute, selbst ein Lorenz, ja, das ist ein sehr ausgeglichener Freund von uns, selbst dem geht's scheiße und er fühlt, dass
Aquarius,
er keinen Bock mehr hat.
Aquarius?
It's the age of Aquarius. Ist so.
Das war die Aufbruchstimmung, das war Freude, das hatte nichts mit Krise zu tun.
Nein, wir sind gerade im Time of Aquarius, das geht 200 Jahre, also das dauert schon nochmal eine Weile. Darum geht's aber auch nicht. Es geht darum, dass es gerade eine kollektive ein kollektives Trauma auch durch die Pandemie und durch den Klimawandel und alles, was gerade auf der Welt passiert, weil alles miteinander verbunden ist, passiert. Okay. So.
Das ist,
genau, dass die Angst nicht schlecht ist für den Körper, das hatte ich ja schon gesagt. Surrender, nicht dagegen ankämpfen. Lavendel, Yoga, Kamille, Rescue-Tropfen, Melatonin, alles, was halt so in diese Richtung geht, wenn man irgendwelche Substanzen möchte, die natürlich sind. Genau, und es kann halt auch tatsächlich passieren, dass normale Körperempfindungen die Tage danach, ganz normale Körperempfindungen, Hunger, Müdigkeit, Kälte, Freude, Trauer, aufgeregt sein, sich über etwas zu freuen, können sich als potenziell gefährlich anfühlen. Habe ich auch tatsächlich selber erfahren, weil, wie gesagt, das Nervous System noch nicht unbedingt weiß, was abgeht und deswegen erstmal alles als potenzielle Gefahr sieht.
Es ist noch verstört.
Es ist noch verstört, genau. Und vor allem
deswegen
auch...
Deswegen, das erzählt auch deine Schwester. Ich meine, schlimm ist, wenn wenn eine leichte Panikattacke ankommt, dann wird sie verstärkt durch die Erinnerung an das, was danach passieren kann.
Ja, die Angst vor der Angst ist auf jeden Fall schlimmer.
Ja, fast. Genau.
Als die Angst selbst.
Ja. Also das... Ja. Aber je mehr man... Ja.
Darüber reden.
Je mehr man darüber redet, je mehr man sich umarmt, das ist natürlich schwierig jetzt in der Pandemie. Je mehr man
Körperkontakt ist so wichtig, Leute.
Je mehr man die Sinne, weil die Sinne sind unser einziger Kontakt mit der Außenwelt.
Ja.
Und je mehr man die Sinne belebt und stimuliert, desto vergesslicher wird dann auch
das System.
Das Paniksystem.
Paniksystem finde ich ein gutes Wort dafür. Nee, es hat auch wirklich geholfen, mit Sari zu reden, die ein paar Stunden danach. Also wir haben einfach sehr viel geredet und dann, dadurch wird man ja quasi auch abgelenkt. Also alleine sein ist in dem Moment echt schwierig. Und Leute wirklich einfach darüber reden. Es gibt no shame. Familie und Freunde sind das beste Mittel gegen Angst. Berührung, Sicherheitsgefühl, das ist einfach, ich merke es ja jetzt selbst. Also ich hatte noch nie so doll davor in meinem erwachsenen, sage ich jetzt mal, halbwegs erwachsenen Leben, seitdem ich aus dem Haus bin mit 19, noch nie so krass das Bedürfnis nach Familie und nach Zuhause. Und ja, davor war ich einfach, glaube ich, Master in das irgendwie überschatten. Naja, und man sagt auch, in 20 Minuten ist das Schlimmste vorbei, also auf die Uhr gucken hilft auch.
Aha. Ja, ich glaube auch, dass Tiere helfen können.
Ja.
Hunde können wissen besser, wie es uns geht, als wir selbst. Ich meine, die können das riechen. Wir riechen ja auch anders, wenn wir Angst haben.
Mhm.
Oder wenn wir depressiv sind.
Mhm.
Und die Hunde riechen das eben. Und
ja,
die können dann kommen sie und wedeln mit dem Schwanz und dann streichelt man sie und dann kann diese schwierige Situation in einen Dialog verwandelt werden.
Ein Austausch.
Ja, Austausch.
Also wenn ihr gerade kein menschliches Wesen da habt oder vielleicht sogar einfach euer Hund dem menschlichen Wesen, was da ist, vorzieht, was ich verstehen könnte, dann nutzt die Gelegenheit, kuschelt ein bisschen mit eurem Hund und geht vielleicht ein, zweimal Gassi oder so. Irgendwas, was Sinn macht, würdest du, glaube ich, formulieren.
Ja, ich würde rausgehen und meine Blumen gießen oder beschneiden oder pflanzen.
Ja, das oder stimmt. Das wäre dein absolute Hobby. Ja.
Oder ich würde meine Zigaretten verstecken. Oder ich würde in den Eisschrank gehen und gucken, ob du noch ein Stück von dem Schokoladenkuchen da gelassen hast.
Mhm.
Aber jeder hat seine Techniken. Aber ich glaube, das ist ganz gut, was du da durchgemacht hast für dich. Du hast viel gelernt.
Also es ist super krass, wie viel man wieder aus so einer Situation lernt. Und es hört sich echt langweilig mittlerweile an, dieser Satz. Aber was dich nicht umbringt, macht dich halt stärker. Und dass so eine Situation einen nicht umbringt, ist zum Glück der Fall so. Es fühlt sich zwar echt furchterregend an, aber es ist halt auch schön zu wissen, das erste Mal wird nie wieder passieren. Also wenn es einmal passiert ist, dann hattest du ja quasi dein erstes Mal schon und das erste Mal ist das Schlimmste. Bei so vielen Dingen. Weil sobald man eine Sache kennt und auch so ein bisschen weiß, wie man damit umzugehen hat, dann kann man sich, hoffentlich ist man an einem Ort, wo es einem irgendwie gut geht, wo man sich wohl fühlt. Aber man weiß halt auch, alles ist vergänglich. Es geht wieder weg, es kann nur besser werden.
Das weiß man, aber das fühlt man nicht.
Ja, aber in diesem Moment, in diesem Moment ist nämlich dann doch, und da sprachen wir letztens auch drüber, inwiefern natürlich ranten gerade spirituelle Leute sehr viel oder sich gerne so nennen wollen würden, spirituelle Leute viel über das Gehirn, über das Ego, aber es schützt einen ja auch. Und das ist mal wieder so eine Situation, in der das Ego einen schützt. Na, weil wenn der Körper quasi irrational reagiert und man keine Kontrolle mehr über Gefühle hat, was wir eh nicht haben, aber wir denken immer, dass wir es haben, aber in dem Moment halt wirklich noch weniger als sonst, da kann so ein rationales Denken auch wirklich helfen. Also einfach daran zu denken und zu wissen, es kann nur besser werden, alles vergeht. Vielleicht auch in dieser Situation mal darüber nachdenken, wenn es öfters passiert, vielleicht mal zur Therapie zu gehen, weil das dann, also das hat tatsächlich auch sehr vielen Leuten geholfen. Die Ursachen dessen sind ja nicht nur die Pandemie. Also wir können ja natürlich jetzt auch darüber reden, dass sehr, sehr viele Leute seit der Pandemie solche Erfahrungen hatten, weil man einfach gerade sehr unsicher ist und in meinem Alter eine Identitätskrise steckt, sowieso. Und dann noch diese Scheißpandemie, das ist halt, macht es halt auch nicht besser. Aber Leute hatten das, haben das ja schon ewig.
Und es sind auch, du hattest vorhin die Trigger angesprochen, natürlich, in so einer Situation wie du in Lagos, es kann sehr gut sein, dass das irgendein frühkindliches Trauma wiederbelebt hat, wo du dich verlassen fühltest.
Genau so ist es.
Ich hatte, wenn du so willst, Panikattacken in Situationen, wo ich verlassen wurde. Ich habe mich dann vor immer wieder daran erinnert, dass ich wahrscheinlich, als ich so 2,5 oder 3 war, hatte ich Keuchhusten. Und da haben meine Eltern mich in ein Sanatorium im Harz geschickt, alleine.
Mit 2,5?
2,5 oder 3. Ich erinnere mich noch an die Zugfahrt. Und ich erinnere mich auch, dass ich dann, glaube ich jedenfalls, dass ich dann im Harz, da gibt es ja den Boxberg, wo sich einmal im Jahr die Hexen treffen.
Ah, der Legende, Blocksberg.
Ne? Der Boxberg, ja.
Blocks oder Box?
Blocks, vielleicht hast du recht. Blocks
der
oder
Bibi
Blocks.
Blocksberg kennt man ja, die kleine Hexen.
Ja, aber der, ich glaube, das heißt ja, du hast recht, das ist der Blocksberg. Und ich erinnere mich an Träume, die ich im Keuchhustenfieber hatte, wo ein Hexensabbat stattfand. Der war sehr aufregend, aber da war ich auch in Panik.
Ja, natürlich.
Und natürlich hatte ich diese Albträume, weil ich verlassen wurde. Oder es jedenfalls so erlebt habe. Und das war für mich, wenn ich jetzt dran denke, sicher der Grund, warum ich solche Angst immer später hatte, verlassen zu werden. Mhm. Weil es diese erste Erfahrung immer wieder belebt hat.
Ja.
Inzwischen.
Kindheitstraumata sind wir wieder.
Ja, und das.
It all comes down to the first few years.
Ja, aber ich erinnere mich nur an diesen Traum mit dem Hexensabbat. Das war aufregend, krass. Ja. Das war auch eine Form von Panik, ja.
Was ist denn klar. Ein Sabbat? Du meinst so eine Art Zeremonie?
Ja, Hexensabbat ist, wenn sie sich treffen. When shall we three meet again? In sunshine, thunder or in rain? Sagen die drei Hexen in Macbeth. Ja, die Hexen versammeln sich regelmäßig und tanzen dann und, was weiß ich, saufen dann wahrscheinlich auch viel, nehmen viele Drogen und dann geht die Post ab. Ja, dann
aber nur natürliche Drogen. Ja, nur ein paar Pilze.
Ja, gut, die werden nicht bei Bayer anrufen oder bei Philipp Check. Morris.
Leute, könnt ihr uns mal ein paar Kippen klar machen hier?
Ja, die haben ihre Geheimdrogen auch, ne?
Ja, aber jedenfalls, Geheimtränke.
Ja, und dann brüten die da ihre Pläne aus, ja? Oder ja, leben ihre Bedürfnisse aus.
Ja.
Entsetzen ohne Maß und Ordnung oder Entzücken ohne Maß und Ordnung. Das ist ja sehr nah beieinander. Also die Kontrolle zu verlieren kann ja auch, ja, sowas wie ein Orgasmus.
Befreiend sein.
Ja, oder jedenfalls nicht mehr, kein Ego mehr zu haben. Das ist schon befreiend.
Ja, also da muss ich auch sagen, in den Tagen danach oder in den Wochen danach war mir alles, was meinem Ego davor so wichtig war, scheißegal. Weil du daran erinnert wirst, dass das Wichtigste einfach ist, dass du okay bist. Also das simple Okay-Sein. Das lerne ich, also das habe ich ja zum Glück und ich hoffe auch, das hält als Learning. Und ich weiß, es wird auch eine Weile dauern, bis es verinnerlicht ist, aber eine der Sachen, die ich daraus mitnehme, ist, ich wache morgens auf und bin direkt und zwar so dankbar und nicht dankbar, wie ich es davor war, sondern wirklich dankbar, ja, mit dem ganzen Körper und bin fast zu Tränen gerührt morgens, weil ich einfach okay bin. Ja. Und das ist so wunderschön und deswegen bin ich auch nicht traurig oder ängstlich, dass es passiert ist. Es ist natürlich unerwartet und es war krass so, aber es war erschreckend. Ja, aber es war natürlich auch im Umkehrschluss mal wieder gut, weil es hat mich hierhin gebracht. Ich weiß nicht, ob ich hierher gekommen wäre. Ich bin unglaublich happy, dass ich hier diese Zeit verbringen darf, dass ich wieder verstanden habe, was für mich wirklich zählt und wo ich meinen Fokus drauf legen muss. Und zwar weniger Druck mir selber machen. Ich muss nicht immer glücklich und immer gesund sein. Diese scheiß Selbstoptimierung, wo ich ja selber bis vor einem Jahr oder bis vor anderthalb Jahren extrem vorne dran an der Spitze war, der Selbstoptimierungspusher. Hauptsache, man versucht immer in jeder Situation happy zu sein, immer ganz gesund sein und so. Nee, Digga, manchmal ist es auch einfach, reicht es auch einfach zu sein. Einfach okay zu sein. Und einfach nicht immer dieses ich muss, weil das macht einen innerlich so fertig. Von außen will keiner was von mir. Oder die wenigsten Leute haben tatsächliche Erwartungen an mich. Why am I making my life so hard?
Die Forderungen, die man an sich selbst stellt, führen dann zu Dauerstress. Ne?
So.
Weil man dann nämlich auch, ich muss, und dann kommt als Kehrseite der Medaille, ich schaffe es nicht. Und dann, ja.
Aber ich schaffe es, und man sollte sich auch manchmal, und ich weiß, viele Leute wollen das vielleicht nicht hören, wie gesagt, wir reden hier wieder nicht von weniger Ehrgeiz im Leben haben, aber gerade in solchen Phasen, die einfach echt, seien wir ehrlich, schwierig sind für alle, sich einfach mal zwischendurch auf die Schulter klopfen selbst und einfach sagen, ey yo, du navigierst da ganz gut durch. Find ich cool. Du bist noch nicht Alkoholiker geworden, du hast dich noch nicht abgeschossen mit Drogen, du bist keine Scheißperson zu jemand anderem. Deswegen, ich finde, das sind schon mal Achievements. You're strong. Das ist einfach ein kleiner Tipp meinerseits.
Vielleicht sind es sowohl Achievements als auch Geschenke. Also ich meine, wir verändern uns ja hauptsächlich durch Krisen. Ja.
Ganz genau. Weil
man lernt halt, wenn man sich die Finger verbrennt.
Change can only happen with disruption.
Ja.
Oh. Mhm.
Und ja, ich hoffe, dass du jetzt nicht dadurch, dass es dir jetzt wieder gut geht, jetzt schon wieder abfährst. Ich brauche den Schokoladenkuchen.
Scheiße.
Und ich brauche auch dieses Gefühl, eben
ein Austausch.
Dankbar zu sein.
Ja.
Das habe ich von dir gelernt. Was meinst du? Ich wach jeden Morgen hier auf und gucke natürlich die Nachrichten und die Zahlen und mache mir Sorgen um meine armen Kollegen, die keine Arbeit haben und die ihre Miete nicht bezahlen können. Und vor allem die Flüchtlinge oder die, was weiß ich, die Alten. Und ja, aber dann bin ich glücklich, dass meine Routine, man braucht immer weniger. Das ist das, was ich gelernt habe in der Pandemie. Hm. Dass man wirklich eine andere Ökonomie entwickelt. Hm. Man braucht halt nicht, was weiß ich, fünfmal am Tag rausgehen. Man braucht nicht, Fleisch zu essen. Man braucht nicht, 2 Liter Bier zu trinken. Man braucht nicht,
jeden Tag shoppen gehen zu können.
Jeden Tag shoppen gehen.
Die Haare zu machen. Ja, das natürlich. Wir reden hier natürlich wieder über die ganz sensiblen Themen. Was machen die Leute, die Haare schneiden? Was machen die Leute, die eine Boutique haben? Ne? Das ist nochmal, das ist auch hier in Frankreich ein ganz großes Thema gerade, weil die Shops sind jetzt tatsächlich offen, sowohl Friseure als auch Nail People, als auch Manicurist, nennt man das, glaube ich, als auch Läden verkauft, die auch, ich bin auf jeden Fall schon...
Ja, aber hier sind sehr viele Läden noch geschlossen. Die Bars und die Cafés,
darum
was meinst
geht's
du?
So, darum geht es. Food and Beverage is a big problem.
Das ist schon erschreckend, wenn man hier durch die Straßen geht und dann abends hier ist um 6 Uhr Lockdown.
Ausgangssperre.
Und dann, da saßen früher um diese Zeit Millionen in den Restaurants und Cafés.
Ja, nee, das ist natürlich
stell dir mal Venedig vor ohne Cafés.
Hier in Frankreich. Ja. Also die Kultur und die Food and Beverage-Szene, die leiden gerade extrem, aber das ist ja leider... Ja. Überall so und die bekommen halt auch am wenigsten Attention, weil irgendwie sich dann die Regierung nicht von Anfang an gedacht hat, dass das was extrem Wichtiges für das, die mentale Gesundheit von Menschen sei. Ich meine, genauso wichtig wie es ist, sich körperlich zu betätigen, ist es auch wichtig, sich mental zu betätigen. Und das geht einmal ein, zwei Monate, so wie wir es damals alle gemacht haben, zu Hause mit deinen Büchern. Aber ins Theater gehen zu können.
Mal ins Museum.
Ja, das ist so eine Bereicherung und das, darunter leiden gerade auch sehr viele Leute. Ja.
Aber ich bin froh, weil ich mehr lese.
Noch mehr?
Wie geht das? Ja, aber das macht Spaß. Weil ich auch alte Bücher wieder lese.
Vielleicht können wir mal eine Insektenausgabe machen. Dann kannst du die ganze Zeit reden. Weil jetzt habe ich quasi die ganze Zeit geredet. Und dann kannst du nächstes Mal...
Ich habe dir auch zugehört. Ich habe doch nichts zu erzählen.
Du bist einfach nur als Emotional Support hier heute da. Nein, ich hätte natürlich... nicht gedacht, dass ich irgendwann mal hier quasi einen Monolog über Panikattacken halte, aber das Leben ist ja auch nicht das, was man...
War kein Monolog.
Das, was man erwartet.
War was gelernt. Ich finde auch, genau wie du sagst.
Schmeckt die Wand drauf?
Wenn man es aufschreibt oder darüber redet, dann gestaltet man das, was einem in seinem Innern passiert ist. Und das hilft natürlich.
Ja.
Jeder, der eine Krise durchmacht, Viele Leute, das Schreiben hat die gerettet.
Ja, auf jeden Fall.
Oder auch hat sie gesund gemacht. Schreiben, singen, sprechen.
Austausch vor allem.
Austausch, ja.
Das, was im Kopf vorgeht, was dann manchmal echt überwältigen wird, einfach irgendwie zum Ausdruck zu bringen, ja. Aber wir wollen ja nicht die ganze Folge wirklich nur auf diesem belastenden Thema belassen, sondern ich habe tatsächlich auch noch drei Fragen und die stelle ich dir, damit wir auch das alles hier jetzt mal wieder ein bisschen aufmischen. Ist jetzt aber nicht ganz ab vom Thema. Also, was wäre ein Tipp, den du an dein Selbst vor, kannst du jetzt selber aussuchen, entweder 10 Jahren, 20 Jahren oder 30 Jahren geben würdest?
Ein Tipp, den ich mit meiner heutigen Erfahrung mir vor 10 Jahren gegeben hätte.
Ja, also mit 60. Oder halt mit 50.
Provozier weniger. Mhm. Oder, ja. Sei dankbarer.
Wusstest du, was du das sagst?
Oder.
Finde ich schön.
Hab keine Angst vorm Scheitern.
Oh ja. Ach, das ist toll. Das ist eigentlich auch ein ganz guter Folgentitel. Hab keine Angst vorm Scheitern. 2 Punkte, Panikattacke 101.
Das ist aber kein sehr lustiges Thema auch. Was würdest du dir denn?
Das muss aber nicht immer lustig sein.
Was hättest du dir denn mit 15
gehabt? Ich will jetzt gar nicht diese Gegenfragen gestellt haben. Das machen wir nächstes Mal. Du kannst ja mal für nächstes Mal Fragen aufschreiben. Weil
okay,
du sollst hier jetzt mal ein bisschen schnacken. Worüber haben wir zuletzt gelacht?
Zuletzt gelacht haben wir vor etwa... 3 Minuten über...
Oh Mann!
Über Schokolade.
Okay, Pre-Podcast.
Pre-Podcast haben wir gelacht. Wir haben gelacht, als Livio gestern hier war.
Wer ist Livio?
Das war so ein Typ, sehr netter, rumänischer Kollege. Wir haben gelacht.
Hier plaudert hier meine Dates aus, als wäre es hier warme Semmel.
Dann haben wir... Ja, wir haben auch draußen auf der Terrasse oft gelacht, ja.
Ja, wegen den Bienen.
Auch über andere Leute, natürlich über die Bienen.
Und über andere Leute. Schadenfreude ist halt auch so ein bisschen was. Ja, da kommt man manchmal nicht drum rum. Okay, was sind Gedanken, für die du dich manchmal schämst?
Gedanken, für die ich mich schäme? Für Schuldzuweisungen schäme ich mich manchmal. Ich habe eine Tendenz... ruf du mich auch immer zur Ordnung. Mhm. Wenn ich sage, ach, ich habe Scheiße gebaut. Ach, ich habe so blödsinnige Entscheidungen getroffen. Dann rufst du immer, lass mich in Ruhe, ich will das nicht hören.
Ach so, aber zur Erklärung jetzt, du meinst nicht Schuldzuweisungen anderer gegenüber,
sondern nein, mir selbst gegenüber.
Ja. Selbstkritik.
Dafür schäme ich mich, diese dauernde Selbstkritik.
Ja.
Weil es...
Das verstehe ich, die ist scheiße.
Wenn ich mich neben mich stehe, sage ich mir, okay, ich bin auch, wie du sagtest am Anfang, ich glaube, ich habe wenig Leuten bewusst Böses getan. Ich versuche zu helfen und ich bin eigentlich ein ganz anständiger Mensch.
Du bist einer der
und dann,
most
naja, ich
generous
meine ja nur,
people that I know.
Aber auch ich bin aufgewachsen mit einer Mutter vor allem, die sehr hohe Erwartungen an mich hatte, die sehr viel gefordert hat. Und sodass man dann eben immer das Gefühl hat, ja,
nicht genug
zu scheitern oder nicht genug geleistet zu haben. Aber sonst, wie war die Frage?
Gedanken, für die du dich schämst.
Gedanken, für die ich mich schäme. Ja, ich schäme mich, wenn ich jetzt daran denke, dass ich noch irgendwo eine Zigarette versteckt habe.
Okay, das ist, glaube ich, wirklich passiert bestimmt so 70 Mal am Tag. Oh Mann, na gut.
Und du?
Finde ich toll. Nee, wir machen das nächstes Mal.
Okay.
Also nächstes Mal darfst du mich gerne alles fragen, was ich will. Und nächstes Mal machen wir auch ein Thema, worüber wir beide gleichermaßen Austausch finden.
Ich fand es sehr austauschend. Ich fand es sehr austauschend. Es gibt ja auch Körpersprache. Also ich habe das Gefühl, ich habe geantwortet.
Das stimmt. Das könnt ihr natürlich jetzt nicht sehen, aber Mathieu hampelt hier eigentlich die ganze Zeit rum. Er macht ab und zu mal einen Kopfstand, deswegen hustet er auch ständig. Also ruhig bleiben ist schwierig.
Ich fand mich sehr ruhig in diesem Podcast. Also ruhiger jedenfalls, weil ich dir eben zugehört habe.
Ja.
Ich bin nicht immer auf Sendung.
Nö, musst du ja auch nicht. Ja. Nur wenn ich dir ein Podcast-Mikro unter die Nase halte.
Ja, aber jetzt entschuldigst du dich schon wieder, dass ich nicht genug geredet habe.
Das stimmt. Ach, wir haben auch eine witzige Dynamik.
Hast du noch eine dritte Frage?
Nö, das war nicht schon eine dritte.
Ach ja, waren es drei?
Ich kann das langsam stimmt. nicht ja. mehr zählen.
Der Alzheimer setzt dann irgendwann ein.
Do not make jokes about
it. Bin ja froh, dass ich mich an deinen Namen manchmal richtig erinnere.
Da bin ich auch sehr froh. Ich muss sagen, seitdem ich schon länger hier bin, es geht aufwärts. Also
ich sehe dich auch öfter.
Genau. Also ich glaube, mein Gesicht erinnert dich quasi jeden Tag einfach daran, wer ich bin. So.
Na, ich weiß, logisch. Wer du bist. Aber ich weiß manchmal nicht, wie du heißt.
Na gut, das ist okay.
Du bist ja nicht nur dein Name.
Aha, hat er sich gerettet mit einem ganz philosophischen Satz zum Ende. Gut, wir reden jetzt auch schon wieder über eine Stunde, aber fand ich gut, fand ich aufschlussreich.
Toi, 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 haltet die Ohren steif.
Genau, und never despair, we're all in this together. Denkt einfach daran, dass wir Menschen, wir sind Packtiere und wir brauchen einander. Also keine Scham, auch mal Leute anzurufen, die ihr lange nicht angerufen habt, einfach mal um eine Stunde zu schnacken.
Ne? Trotzdem bleibt vorsichtig und lasst euch impfen, sobald es geht.
Gut, das ist Mathieus Meinung. Wollte ich mich kurz von distanzieren. Okay, bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Du bekommst nicht genug? Dann abonniere Zunge im Ohr auf all deinen Podcast-Plattformen. Bis dahin, lasst euch kitzeln.